Wir stehen Richter 16. Ich habe in diesen Tagen mit einigen meiner Freunde einen kleinen Speech gehabt. Und da sagte einer, also ich bin immer einverstanden mit dir und deiner Auslegung, bloß am letzten Dienstag war ich es nicht. Du hast das Gebet des Simson besprochen und hast das Entscheidende, den entscheidenden Anstoß ausgelassen. Nämlich, dass der Simson sagt, Herr, hilf mir, dass ich mich räche. Wir sind alle so edle Leute, dass wir da einen Anstoß dran nehmen, so ein Gebet natürlich. Und da habe ich gesagt, nun beruhige dich doch, wir haben ja hier Zeit, das kommt heute Abend dran. Ich darf aber erst nochmal Sie bitten, schlagen Sie das im Text auf. Simson, es sind immer Leute da, die nur einmal da sind. Simson ist der erwählte Held Gottes, den Gott erwählt, um Israel zu befreien aus der Hand der Philister, der gottlosen Mächte. Und dann hat dieser Simson seine Erwählung gering geachtet. Und da hat ihn Gott in die Hand der Feinde gegeben, in die Hand der Philister. Die haben ihm die Augen ausgestochen, ins Gefängnis geworfen. Und ihm die Haare abgeschoren. Das war das Zeichen seiner Erwählung. Das waren Israel, die Naziräer, die Erwählten Gottes, die durften kein Schermesser auf ihrem Haupte haben. An denen konnten Friseure nicht viel verdienen. Und im Gefängnis, heißt es bloß kurz, wuchsen die Haare wieder, da kommt er wohl zur Umkehr, zur Buße. Und dann kommt dieses große Götzenfest durch Philister, wo sie in dem Tempel ihres Dagon, ihres Götzen sich versammeln und den Dagon preisen. Vers 24. Desgleichen, als ihn das Volk sah, lobten sie ihren Gott. Denn sie sprachen, unser Gott hat uns unseren Feinden unsere Hände gegeben, der unser Land verderbt, unsere Viele erschlug. Und da wird nun der Simson hergeführt durch zwei Knaben. Durch einen Knaben, er soll auf der Harfe spielen, der blinde, geschlagene Feind. Und er hört den Triumphgeschrei zu Ehren des Dagon. Und da stellt man ihn zwischen zwei Säulen. Und da sagt die Bibel, bitte, wenn Sie den Text eben lesen wollen, nicht wahr? Vers 28. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, gedenke mein und stärke mich doch Gott. Diesmal, dass ich mich von meinen beiden Augen auf einmal räche an den Philistern. Und dann fasst er die beiden Säulen, beugt sich und die brechen zusammen und das ganze Haus stürzt zusammen. Vers 30. Meine Seele sterbe mit den Philistern und neigte sich kräftig. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, dass der Toten mehr waren, die bei seinem Tode starben, denn bei seinem Leben starben. Da kamen seine Brüder hernieder und seines Vaters ganzes Haus und hoben ihn auf und trugen hinaus und begruben ihn in seines Vaters Manoahs Grab. Meine Freunde, diese Geschichte gibt uns ja die ganze Zeit schon Fragen über Fragen auf. Und eine Frage, die taucht also, wie ich eben sagte, auf beim Gebet im Vers 28. Stärke mich, mein Gott, dass ich mich für meine beiden Augen auf einmal räche an den Philistern. Das ist die erste Frage, die im Text aufsteht. Ist denn das gebetet? Herr, ich will mich rächen, hilf mir dazu. Es gibt ein Wort in der Bibel, das heißt, die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich will vergeben. Und der Apostel Petrus ermahnt die Christen, die schrecklich verfolgt werden, die Ungerechtigkeit tragen müssen, dass sie die Sonne nicht über ihren Zorn untergehen lassen sollen, dass sie dran denken, dass der Herr vergelter ist, unrächen will, und dass wir uns nicht rächen sollen und dürfen. Rache, das ist eine unchristliche Angelegenheit. Lieben Freunde, bei Rache, da denken wir meistens so ans wilde Kurdistan und Dolch, nicht wahr, und Blutrache. Ach nein, lieben Freunde, Rache, das ist bei uns gang und gäbe. Nicht? Die Frau Meier im ersten Stock, die hatte diese Woche die Kellertreppe zu fegen, hat sie nicht getan. Da denke ich gar nicht dran, dass ich nächste Woche eine Burg nur reinige. Wenn die das nicht machen, nicht? Verstehen Sie? So in der Preislage, wird ja bei uns gerecht. Finden Sie nicht? Ne? Ich habe heute in einer Zeitung einen Artikel gelesen, wie man mit Leuten umgehen soll, die so frech in der Straßenbahn einfach auf unsere Füße stellen, nicht wahr? Dass man, netter Artikel war das, nicht wahr? Da können wir ja nicht einfach bloß hingehen, das Gäbsterer bauen. Da müsste man dann einfach auf umgekehrt ein paar Minuten später mal auf ihre Füße stellen und sagen, entschuldigen Sie, ich konnte nicht fest oder so. Nicht? Verstehen Sie, in der, lieben Freunde, wir haben es alle mit solchen kleinen Rachedingen zu tun, nicht wahr? Dauernd, dauernd. Ich kann im Büro mich in eine amtliche Stelle sich an mir rächen, nicht? Da habe ich gesagt, ich brauche mal schnell das und das. Dann sagen sie, der Herr wird warten lernen. Und dann kann ich 14 Tage auf das Ding warten, nicht? So, ach, meine Freunde, das ganze Dasein besteht ja aus kleinen Racheaktionen. Überlegen Sie mal, wo Sie in der letzten Woche gerecht haben. Nicht? So, und wenn Sie das überlegt haben, wo wir so unsere kleinen Racheaktionen machen, dann stehen Sie nochmal auf und sagen, wie kann der Simson? Nicht wahr? Das liegt uns sehr im Blut. Aber es ist richtig, das ist also unchristlich. Und wir sind also jetzt schnell bei der Hand zu sagen, lieber Simson, da kommst du doch raus. Das sind Geschichten, die sind das Alte Testament, wo ein Rachegott, so hat's doch der große Nazi-Weltanschauungsdirigent Rosenberg gesagt, im Alten Testament ist ein Rachegott, das alles verlucht die Rache. Das Neue Testament ist ganz anders. Und das ist dann so eine Stelle. Und wir sind also schnell bereit, trotzdem wir selber alte Racheengel sind, den Simson hier zu verurteilen. Aber meine Freunde, jetzt bitte ich Sie mal Folgendes zu bedenken. Erstens, doch Herr hat das Gebet des Simson erhöht. Doch Herr Simson hat Gebet, stärke mich noch diesmal, dass ich mich räche. Und da sagen wir, wir haben schäbiges Gebet und der Herr hat gesagt, ich erhöre dich. Und es gab einen großen Sieg über die Philister. Das sollte uns nachdenklich machen, nicht? Dass doch Herr nicht gesagt hat, Pfui, Simson, so bet man nicht, ich höre nicht, verstopft mir die Ohren, sondern erstens, der Herr hat ihn erhöht. Er hat dieses Gebet an ihn. Er gab dem Simson die Chance, sich zu rächen. Zweitens wollen Sie bedenken, dass der Simson in Hebräer 11 unter den großen Glaubenshelden aufgeführt wird. Ich hoffe, das wissen Sie, oder wenn Sie es nicht wissen, dann genieren Sie sich und verraten es nicht. Im Hebräerbrief im 11. Kapitel werden alle großen Glaubenshelden des Alten Bundes aufgeführt. Durch den Glauben zog Mose aus und durch den Glauben hat Abraham das getan, durch den Glauben segnete Josef seine Söhne, Jakob seine Söhne. Da werden die alle so eine Glaubensgalerie. Und am Schluss steht bei den Glaubenshelden auch der Simson. Und wenn der Simson nun so ein ungeistlicher, wüster Kerl war, wie er uns nun doch erscheint, nicht? Erst also eine komische Frauengeschichte, am Schluss noch ein Rachegebet, nicht? Dann stünde er höchstwahrscheinlich nicht unter den Glaubenshelden. Und darum sollten wir ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir so schnell diese Gottesmänner verurteilen. Ich erinnere mich an so Religionsstimmen, wo Sie müssen das deutlich sehen, dass diese Männer ihre großen Schwächen haben. Natürlich. Aber seien Sie erstmal vorsichtig mit den großen Glaubensvorbildern, dass wir kleinen Würstchen Urteile über sich fällen. Verstehen Sie? Gott erhört sein Gebet und er steht unter Glaubenshelden. Das muss vorausgeschickt werden. Wenn wir anfangen, dies etwas zweifelhafte Gebet zu besprechen. Und da möchte ich nun ein paar Dinge dazu sagen. Erstens. Hier wird deutlich, dass auch bei einem Glaubenshelden wie dem Simson im Gedränge selbst beim Beten allerlei Fleischliches unterlaufen kann. Wissen Sie, die Bibel unterscheidet zwischen Geistlichem und Fleischlichem. Mit Fleischlich bezeichnen Sie alles, was auf dem Beet des Natürlichen wächst. Das ist von Gott ein Gräuel. Wenn es ganz nicht mehr wie der Geist Gottes wird, der alles durchdringen bei uns. Aber solange wir in Fleisch leben, ist immer ein Kampf zwischen Natur und Heiligem Geist. zwischen Fleisch und Spiritus Sanctus ist immer ein Kampf. Und lieben Freunde, weil es so steht, wird bis zu unserem Tode wohl alles, was wir tun, immer wieder beschmutzt sein, auch von Fleisch. Sehen Sie, wir tun eine gute Tat vielleicht. Und der nächste Augenblick, da sagen wir sind doch feine Kerle. Und schon neigt sich die Waage runter. Nicht schon ist es befleckt durch hoch. Das geht uns allen so, nicht wahr? Oder wir haben, es geht uns in der Bibel vielleicht eine schöne Erkenntnis, auch eine herrliche Sache. Und schon bilden wir uns ein, dass wir besonders schlau werden oder besonders erwählt oder irgendwie, verstehen Sie? Es ist immer so, dass auch bei unseren besten Dingen, solange wir hier auf Erden sind, sich Fleischliches unvermengt. Das wird hier ganz deutlich, und das sagt die Bibel ganz klar. Da sind so ein Bild im Glauben. Herr, gib mir einen Sieg. Stärke mich noch diesmal. Wir haben letztes Mal den Anfang des Gebets gesprochen und gesehen, dass es ein wundervolles Gebet ist. Nicht? Ein wundervolles Gebet. Aber nun rutscht ihm hier etwas sehr Natürliches mit durch. Und haben wir ein Recht, den Simson zu verurteilen? Glauben Sie nicht, dass unsere Gebete auch genauso sind? Dass da immer wieder Fleisch dieses untermengt ist. Wenn wir überhaupt so beten könnten, dass Simson schrie, nicht Herr, Herr, erinnern Sie? Ich möchte, wir könnten so beten, so, dass wir die Tür im Himmel einschlagen, ja? Das war doch. Also das ist eine. Ich erinnere mich, dass der liebe alte Bruder Christli uns mal erzählte, die unter uns noch von der ganz alten Generation sind, so aus der Urältesten wie ich, die haben noch die Terstegens-Ruhr-Konferenz vor 39, so, da wurde es verboten, vor 39. Und da gehörte zu dem Team, das auf dem Podium saß, so wie der heute Techtmeier und so die Leute sitzen, da saß der alte Pfarrer Christli, Pfarrer in Heidberg, Post-Wildberger, Hütte, Oberbergisches Land, hinter Mond und in dem Retterzaun, wissen wir der Physik und dahinter nicht mehr. Da war der Pfarrer. Und hat mir mal gesagt, ja, Gott hat mich eben dahin geführt und mich weggeführt, da war das richtig. Und da in der Einsamkeit, da tankte er auf und dann kam er runtergefahren von seinen Bergen und hielt eine Morgenandacht nach der Terstegens-Ruhr-Konferenz. Die saß nicht, die war angemessen, die war voll Mann. Und dann erzählte er mal, da hatte ich so eine Wut auf eine Fachkonferenz, da war so ein gottlos Zeug geschwätzt worden, nicht? Und theologischer Tinef. Und da sagt der Bruder Busch, weißt du, da brauchen wir nicht diskutieren. Es ist mir mal so gegangen, da war ich auch bei so einer Konferenz und da hat einer so liberales Zeug geschwätzt. Und es tat mir richtig weh, so Bibelkritikskram da. Und da habe ich bloß da gesessen, habe innerlich geschrien, Herr, stopfe ihm das Maul. Ich sehe den alten lieben Bruder mit seinem sanften Bart noch vor mir. Aber auf einmal war er ganz grimmig. Herr, stopf ihm das Maul. Und was meinst du? Gott hat es getan, hat mein Gebet erhört. Auf einmal konnte der Kerl nicht weiter. Konnte er nicht weiter. Und hat sich verheddert und hat sich hingesetzt. Und dann hat er selber das Gefühl, schön und gut, dann sagt er noch so ein paar Worte. Natürlich hätte Gott wahrscheinlich an dieser Art des Gebets viel Freude gehabt. Er hätte es ja auch freundlicher sagen können. Herr, drück ihm den Mund zu, nicht wahr? Und verstehen Sie, da haben sie einen Simson etwa, ist Ihnen deutlich. Das hält bei einem großen, gesegneten Gottesmann allerhand Fleischliches mit Unterläuft. Das sieht Gott dann nicht an. Er hört das Gebet des Simson. Lieben Leute, es ist besser, wir beten wie Simson, dass auch ein dummes Gebet mit Unterläuft, als so elend oder gar nicht beten. Finden Sie nicht? Das ist das Erste, was gesagt werden muss. Wobei ich also zugebe, das ist also eine fleischige Sache. Aber es ist Gebet und der Herr sie hört sein Gebet an. Ich muss dann auch zu diesem Punkt noch was dazu tun. Sehen Sie, es gibt ja ganz wundervolle Ausleger des Alten Testaments. Das sind die jüdischen Rabbinen, die ja im Alten Testament mit ganz anderem Ernst forschen als unser eins, weil sie das Neue gar nicht haben. Und Ich kann jetzt also nur, was ich so zusammengelesen habe, sagen, dass die Rabbinen sagen, man kann dieses Wort aus dem Hebräischen auch so übersetzen, so wird es richtiger sein. Wollen Sie mal eben reinsehen? Da sagt er, Luther übersetzt, Herr, stärke mich noch diesmal, dass ich für meine beiden Augen mich auf einmal räche an Philistern. Man kann dies nach dem Hebräischen eigentlich auch so übersetzen. Stärke mich diesmal, dass ich mich, also ich sage es etwas ausführlicher, wenigstens für eins meiner beiden Augen räche an den Philistern. Dass ich mich, und die Rabbinen haben an dieser Auslegung festgehalten, diese Übersetzung. Wie Sie wissen, also Hebräisch eine ganz primitive Sprache, ganz einfach, nicht wahr? Und solche Sätze kann man also tatsächlich dann so, und sie haben es so übersetzt, Herr, hilf mir, dass ich mich für eins meiner beiden Augen rechne. Und da sagen sie so, der Simson stand so in der Buße und Demut, dass er sagt, ich habe das Gericht verdient, nicht? Aber Herr, über ein Auge lass mich abrechnen, anders bleibt, dann ist noch deine Sache und ist reines Gericht und habe ich verdient, nicht? Aber über die Hälfte lass mich wenigstens abrechnen mit ihnen. Und dann steht da, ist es nicht noch nicht besser, verstehen Sie, ist es noch nicht besser, aber dann spürt man dahinter den Kampf des Simson, dass er in dieser Sache geistlich sein möchte, wie unter dem Gericht Gottes, was er im Gefängnis erlebt hat, bleibt. Und wie seine Natur nun ringt, nicht, in dieser Situation. Aber das wollte ich nur am Rande sagen. Das zweite, was hier also das erste, es läuft auch bei den besten Gebeten viel Fleischliches mitunter. Ich ertappe mich oft dabei, ihr lieben Freunde, wie viel bete ich für meine persönlichen Dinge? Und wie wenig um den Sieg des Reiches Gottes? Ne? Ich habe mich neulich mal gefragt, da habe ich so gebetet, Herr, schenk auch im Gottesdienst jetzt mal richtig Freude und das aufgenommen wird, da kommt Angst davor. Und dann habe ich einmal aufhören müssen, mich fragen, betest du jetzt eigentlich, dass am Ende sie niemand sehen als Jesus allein, dass er geehrt wird? Oder betest du darum, dass es dir gelingt? Verstehen Sie, das ist ein Unterschied, ne? Das ist ja nicht, dass es dir gelingt. Und dann spürte ich, dass der geringste Gramm davon, dass ich bete, ich würde predigen, dass es mir gelingt, ja schon falsch ist. Dass man, was in der Predigt nur bitten dürfte, ergib, dass du geehrt wirst. Und wenn ich 100 Mal stecken will, so. Und alle mich nur auslachen. Und dann du geehrt wirst. Und übertragen es auf ihr eigenes Leben. Es geht viel fleischlich in der Gebet mit. Und dann muss ich noch, also, das war's. Ich habe mich über dieses Rachegebet des Simson, ich habe mir darüber lang den Kopf zerbrochen. Und jetzt nehmen Sie mir das mal ab. Ich könnte mir denken, dass für den Simson seine Niederlage, dass er im Gefängnis geblendet saß, eben doch auch eine Niederlage seines Herrn und Heiles war. Und dass sein Rache, eine Rache des Herrn ist und ein Sieg des Herrn. Ich muss es erklären. Sehen Sie, im Neuen, kommen Sie mit, ja? Oder rede ich so theologisch? Im Neuen Testament wird uns ganz deutlich gesagt, dass der Herr und seine Leute ganz fest zusammengehören. Als der Saul die Gemeinde verfolgt, tritt ihm Jesus entgegen und sagt, was verfolgst du mich? Saul hat die Christen getötet und der Herr sagt, Moment, du hast mich getötet. Verstehen Sie, die Bibel sagt, dass wir der Leib Christi sind, wie einen glaubt. Wir können das gar nicht ernst genug nehmen, wie die Bibel den Herrn und seine gläubige Gemeinde als einen Kuchen, als ein Pott sieht. Die gehören unauflöslich zusammen. Der Herr sagt im Alten Testament, wer euch antastet, meine Gemeinde, der tastet seinen Augapfel an. Der hat nämlich mich gekränkt. Ihr sollt mein Volk sein, ich will euer Gott sein. Doch Herr und sein Volk gehören zusammen. Und nun ist es doch, der Simson ist gut, um seiner Sünde willen im Gefängnis und gedemütigt und geblendet. Aber Herr, es ist doch auch deine Niederlage. Und Herr, wenn du es schenkst, dass dein Knecht nochmal einen Sieg hat im Unterliegen, dann ist es dein Sieg. Gib, dass ich mich räche, dahinter kann stehen, ich weiß es nicht. Ein Ringen um die Ehre Gottes. Er ist mit Schuld, dass die Ehre seines Herrn in den Staub getreten wurde. Herr, gib, dass mich räche, Herr, gib, dass dein Name nochmal groß vor den Priestern da steht. Dass nochmal das Blatt sich wendet und nicht dein Volk am Boden liegt, sondern dein Volk herrlich ist. Ich bin überzeugt, dass das dahinter ist. Sie verstehen, für unser Begriff ist zunächst abscheulich, Herr, gib, dass mich räche. Ich stelle fest, aber der Herr hat ihn erhört und er gilt als Glaubensheld. Ich suche es verstehen. Ich suche es verstehen, nicht? Und dann antworte ich erstens, das ganze Gebet ist richtig. Es läuft bei allem Unreines mit. Das ist schlimm. Aber es ist so. Wir sind im Fleisch. Und zweitens, vielleicht ist es gar nicht so zu hören, wie wir es hören, dass ich mich räche. Sondern dass ein Kampf ist um die Ehre seines Herrn, der durch seine Schuld an den Boden gelegt. Habe ich mich deutlich ausgedrückt? Ja. So, jetzt muss ich einen Punkt weitergehen. Im Übrigen bleiben natürlich eine Menge Fragen offen. Fragen über Fragen. Sehen Sie, ist eine weitere Frage, die mich sehr beschäftigt. Ich habe sie neulich schon mal kurz gestreift. War es ein Selbstmord, oder war er Märtyrer, als er nun die Säulen fasste und rief, meine Seele sterbe mit den Philistern. Und er neigte sich und dann prasselt das ganze Haus zusammen und die Philisterfürsten und alles Volk und Simson werden erschlagen. Und nun geht durch die ganze, was ist um die Bibel schon innerlich gerungen worden. Das ist was Wundervolles. Nun geht man den Auslegern ernst die Frage um. War er Selbstmord? Oder ist er ein Märtyrer? Sie können sagen, was interessiert mich die Frage? Meine Freunde, diese Frage kann für uns sehr aktuell werden. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich habe einen Studienfreund gehabt, der hieß Paul Schneider. Wir haben in Tübingen herrliche Tage zusammen erlebt. Er war ein wundervoller Kerl, ich sprach schon mal von ihm. Und dann wurde er Pfarrer in Dickenschied und wir gehörten beide bekennenden Kirche an. Er hat mich kurz bevor er aus unserem Gesichtskreis verschwand für immer noch einmal besucht und es war schön, wir verstanden uns herrlich, nicht? Und wir standen vor der Frage, er kriegte von dem kleinen Ortsgruppenleiter, der hat das arrangiert, eine Ausweisung aus seiner Gemeinde. Und dann ging er erst. Dann hat er sich überlegt, darf ich das? Ich war überzeugt, dass das der Weg Gottes ist, wie ich hier Pfarrer wurde. Darf ich mir von einer menschlichen Instanz diesen Platz verbieten lassen? Er ging erst in der Stille überlegt. Er hat es mit Brüdern überlegt. Die Brüder haben ihm gesagt, geh nicht zurück. Das ist Selbstmord. Du wirst sofort verhaftet ins KZ geführt und du kommst nicht zurück. Du kannst genauso gut dir direkt eine Kugel in den Kopf schießen. Meine Freunde, wenn er zurückging, war das Selbstmord oder war das Gehorsam gegen den Herrn? Da haben sie die Simson-Frage. Verstehen Sie? Da haben sie Simson fragen. Er hat Familie gehabt, eine nette Frau und Trüffchen Kinder. Und er wusste genau, wenn ich zurückgehe, dass das Ende. Ich habe mit allen Drohungen ihm seine Gemeinde verboten. Und er hat gesagt, also, entweder habe ich gelogen, als ich damals sagte, er hat mich in dieses Amt geführt. Oder ich bin jetzt einfach ein Verräter. Und dann ging er zurück, eines Sonntagmorgens tauchte auf der Kanzel. Predigt den Tag noch. Und dann kannst du natürlich alle Puppen, nicht wahr? Er wird mittags schon verhaftet, kommt ins Konzentrationslager und ist dort jämmerlich umgekommen. Sie gaben den Sarg zur Beerdigung frei, aber versiegelt. SS ging mit, dass man den Sarg nicht aufmachte, um nicht zu sehen, wie er zugerichtet war. Verstehen Sie, es gab Leute, die sagten, lieber Paul Schneider, das ist ja Selbstmord, da zurückzugehen. Und er hat's mit seinem Gott ausgemacht, es ist mein Ruf. Ist Ihnen deutlich? Das ist eine Geschichte aus unserer Zeit. Ich möchte sagen, als der Simson hatte von Jugend an den Ruf, du sollst Israel befreien von den Philistern. Hier hat er die Elite des Philistervolkes, die fünf Fürsten und alle beieinander. Hier ist ein Einbruch ins Reich der Finsternis, wenn er hier sieht. Dass mein Leben dabei draufgeht, das kann ich nicht ändern. Nicht? Aber hier geht's um den Gehorsam gegen meinen Herrn, der mich in diesen Kampf hineingestellt hat. Verstehen Sie, sein Gebet geht ja in der Linie seines Auftrags. Herr, noch einmal Kampf mit den Philistern. Und das Gebet wird erhöht. Und das ganze liegt in der Linie seines Auftrags. Voll Gottes im Kampf mit der Welt. Nicht wahr? Auch wenn mein Leben dabei aufgeht. Und so sage ich, er gehört niemals zu den Selbstmörder. Nein, also den Selbstmord, das ist wirklich Sünde. Gott bewahre uns davor. Wir wissen nicht, was in schwermütigen Herzen vorgehen kann, nicht? Wir wissen nicht, was in schwermütigen Herzen vorgehen kann. Aber das ist hier nicht der Fall. Nicht? Das ist hier nicht der Fall. Sondern hier ist ein Mann, von dem das Wort gilt, trotz all seiner Schwachheiten, was in Offenbarung steht. Sie haben überwunden durch des Lammes Blut und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Doch Herr und sein Auftrag und sein Reich war ein wichtiger als das eigene Leben. So steht man in der Offenbarung von denen, die also gekrönt werden. Sie haben überwunden und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Meine Freunde, als ich heute Nachmittag in meiner Vorbereitung da hingekommen bin an diesen Punkt, da habe ich schrecklich Herzklopfen gekriegt und habe gedacht, wie weit ist man davon entfernt? Ne? Lieben Freunde, so ein Paul Schneider, so ein Simson, führen den Auftrag des Herrn durch, auch wenn das Leben darüber kaputt geht. Wie viel opfern wir eigentlich für diesen Heiland? Wie viel? Nicht? Man kriegt Herzklopfen, wenn man denkt, was wir für ein Wohlstandschristentum gekriegt haben, für einen gemütlichen Christenstand. Nun, sollen wir uns nicht krampfhaft in Märtyrersituationen reinfallen? Verstehen Sie? Wenn der Herr mir ruhige und friedliche Tage schenkt, dann will ich sie dankbar genießen. Ja? Es wäre verrückt, wenn man also nun überlegte, wo kann ich also Säulen einreißen, dass ein Haus mir auf den Kopf fällt. Das wäre sehr blöde, nicht wahr? Es gibt eine nette Geschichte von meinem Vater. Den fragte einmal eine liebe Tante, sie habe jetzt die Offenbarung gelesen, das Wort. Sie haben überwunden durch Lammes Blut und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Und da sei sie so weit entfernt. Und wenn heute die Forderung an sie gestellt würde, um Jesu Willen zu sterben, dann könne sie das keineswegs, was sie tun müsse, um dahin zu kommen. Und da hat ihr mein Vater die gute Antwort gegeben. Nur heute recht treu seinem Heiland. Ich glaube, dass das eine gute Antwort ist. Solange der Herr uns keine großen Proben auferlegt wie im Simson, da wollen wir es in den Kleinen recht ernst nehmen, ja? Wir versagen da noch glorreich drin. Verstehen Sie? Heute treu sein. Ich bin Pazifist und brauche ungern militärische Bilder, aber es hilft alles nichts, nicht wahr? Große Schlachten werden nicht immer geschlagen. Der Soldat wird für die große Schlacht ausgebildet in ziemlich kleinen, lächerlichen Dingen. Am Schießstand und so. Und so ist doch in der großen Schlacht des Reiches Gottes, indem ich den täglichen Proben meines täglichen Bekenntnisses ablege, was nötig wird. Eine Liebe über, wo mir einer dumm kommt. Nicht? Wenn man auf da eine Straßenbahn, also meine Hühneraugen sich stellt, dass ich sage, es dürfen sie lieber. Nicht? Und so. Verstehen Sie? Das sind die kleinen Proben. Die kleinen Proben bestehen. Da eine Sünde überwinde. Wir werden am Schluss noch jeden Tages genug haben, was er uns vergeben muss. Aber dieses heute treu sein ist wichtig. Ich sagte Fragen über Fragen. Kann ich noch 5 Minuten eine besprechen? Ja, das sind schwere Dinge heute. Die dritte Frage taucht mir auf bei dem letzten Schrei des Simson. Wollen Sie mal sehen? Vers 30. Also 29 erfasste die beiden Mittelsäulen, auf welches Haus gesetzt war, und darauf es sich hielt, eine seine rechte und die andere linke Hand, und sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern, und neigte sich kräftig, da fiel das Haus auf alle. Der letzte Schrei eines Mannes: Meine Seele sterbe mit den Philistern. Meine Freunde, in diesem letzten Wort des Simson, da finde ich viel mehr Finsternis als in diesem Gebet von der Rache. Ich kann nicht anders als einfach sagen, hier ist sehr viel Verzweiflung drin, in diesem Gebet. Ich möchte Ihnen das zeigen. Verstehen Sie, hier ist also wirklich einer, in einem Moment, wo er nochmal im großen Glauben gebetet hat, im Glauben eine große Tat tut und selber ganz klein wird dabei. Es ist viel Dunkelheit und Verzweiflung drin. Und das gibt es. Ach, lieben Freunde, ich habe in Württemberg eine liebe alte Tante, Scheidefrau, und die hat einfach die Theorie aufgestellt: Auch die großartigsten Leute müssen da mal, die sprechen Schwäbisch, müssen da mal arm ausgeigen. Sie verstehen das Ausdruck. Einmal arm ausgeigen. Ich kann Ihnen das nie in Hochdeutsch übersetzen, das kann man nicht machen. Aber ich hoffe, Sie verstehen diesen Klang nach. Arm hinausgeigen, das kann man nicht übersetzen. Sie müssen schließlich ganz klein davon. Sie begründet das mit Bibelstellen, wieso der Herr wird abwischen alle Tränen bei ihren Augen. Also kommen wir alle heulend an, ja? Das ist mal nicht groß. Ich sag, Tante, Gott schenke mir, dass es nicht allgemein stimmt. Ich möchte nicht arm ausgehen. Ich sag, ja, Zinzendorf hat gebetet, Herr, schenke mir ein Todesbein, ein säuberlich Gebärde, und er ist liturgisch gestorben, nachdem er seinen Bruder gesegnet hatte. Der ist nicht arm ausgehen. Ich würde kein Gesetz draus machen. Aber bei dem Simson ist es wie ich so. Dieser ganz starke Mann, den zerbricht Gott am Ende so, dass er ihm großen Sieg schenkt. Aber ihn selber so zerbricht, dass sein letzter Schrei ein mit viel Finsternis und Verzweiflung beladen ist. Dieser starke Mann, dem kann es Gott nicht ersparen, dass er arm ausgeigt. Verstehen Sie, was gemeint ist mit dem arm ausgeigt? Sonst ich bin so dumm dran, dass ich nicht übersetzen kann. Nicht, weil das klein gemahlen werden am Schluss. Ich möchte es eben zeigen, warum da so viel Armut drin ist. Erstens, er sagt, meine Seele sterbe. Ich habe verschiedene Kommentare. Verschiedene haben sich daran geärgert, übersetzen, dann will ich mit den Philistern untergehen. Blieb mir nichts übrig, als Hebräische selber nachzusehen. Und da steht tatsächlich Nefesh, meine Seele. Da steht wie ich da. Meine Seele sterbe. Mit den Philistern. Sehen Sie, die Bibel sagt anders. Die Bibel sagt, dass unser Leib wohl stirbt, aber dass mein Ich, meine Seele nicht stirbt. Als der reiche Mann in der Hölle der Qual war, sah er auf und sah Lazarus. Jesus sagt dem Schächer, heute wirst du mir im Paradies sein. In der Offenbarung heißt, ich sah unter dem Altar die Seelen derer, die ermordet waren, des Evangeliums willen. Es ist ein großer Streit heute drüber, ob der Mensch völlig stirbt oder ob er, also in einem tiefen, tausendjährigen Schlaf oder wie lange bis zur Auferstehung, ich glaube das nicht. Jesus sagt, niemand kann die Meinung aus meiner Hand reißen, da kann mich der Tod auch nicht rausreißen. Das nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, dass es eindeutig klar ist in der Bibel, dass meine Seele, meine Nefesh, so heißt es im Hebräischen, mein Ich, bewacht bleibt, bis zum Tag der Auferstehung, wo er mir einen neuen Leib gibt. Und sehen Sie, in dieser Hoffnung sagt etwa an Paulus, ich habe Lust, daheim zu sein beim Herrn. Meine Seele sterbe, das heißt, der Simson hat in diesem Augenblick einen Sieg, aber ohne jede persönliche Hoffnung für sich. Er sieht gar kein Ewigkeitslicht. Verstehen Sie? Gar kein Ewigkeitslicht, wenn er sagt, meine Seele sterbe. Sein Leib stirbt sowieso, mit das weiß er. Verstehen Sie? Aber er sagt nicht, mein Leib sterbe, sondern meine Seele sterbe, sagt er. Sagt er wirklich, meine Seele sterbe. Er hat gar kein Ewigkeitshoffnungsblick in dem Augenblick. Ich glaube, dass er unter den vollendeten Heiligen ist. Meine Überzeugung, nicht? Von den Hebräer 11 und 12 schreibt, dass sie unserem Kampf zuschauen. Aber in dem Augenblick hat er kein Licht. Und nur die dunkle Verzweiflung schreit. Wie hat Gott diesen starken Mann im letzten Moment arm gemacht? Nicht? Dann weiter. Ich möchte mal so ausdrücken. Es gibt auch von Paulus einen letzten Schrei. Sie ist zwar nicht sein letztes Wort, aber wir können es beinahe als letztes Wort nehmen aus einem seiner Briefe, der aus dem Gefängnis schreibt. Da schreibt er, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Sehen Sie, bis dahin wäre es beinahe wie Simson. Jetzt sterbe ich. Aber dann fährt Paulus fort. Hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr den Überwindern geben wird. Diese Hoffnung fehlt völlig beim Simson. Gott hat ihn in dem Augenblick seines Todes in eine tiefe Dunkelheit nochmal gestürzt. Wir müssen dieses letzten Schrei des Simson vergleichen mit dem Ruf etwa Jesu. Der hat auch von seiner Seele gesprochen. Vater, ich befehle meinen Geist, das ist Nefesh, in deine Hände. Das ist anders als meine Seele sterbe mit den Philistern. Ich gebe meine Seele in deine Hände. Und so sagt nicht nur der Sohn Gottes, sondern so sagt auch Stephanus, der erste Märtyrer. Nicht? Herr, nimm meinen Geist auf. Und als er das gesagt, verschied er. Der erste Märtyrer Stephanus, Herr, nimm meinen Geist auf. Wie Jesus, er gibt seinen Geist in die Hände Gottes. Das ist genau anders als meine Seele sterbe mit dem Philister. Meine Freunde, es hat mir ein wenig gegraust, als ich dieses Sterben des Simson sah. Er gehört zu den Glaubenshelden. Es gehört zu den dunklen oder durchaus begreiflichen Wegen Gottes, dass Gott diesen Mann, der in sich so stark war, im Sterben noch so klein machte, dass er nicht seinen großen Sieg sah, sondern dass in seinem letzten Schrei nur Dunkelheit und Verzweiflung ist. Und weil ich mir überzeugt bin, dass Simson im Sterben auch zum Herrn ging, suche ich mir vorzustellen, welch ein Wandel das wohl war. Der Augenblick in dieser Finsternis meiner Seele sterben mit denen, die mich geblendet haben. Und ein Aufwachen am Angesicht des Herrn im Licht. Nee? Wo keine Anfechtung mehr ist, wo kein Delilah mehr ist, wo keine Philister in die Augen ausstehen. Nee? Von einer Sekunde die andere Dimension versetzt. Da geht einem auf, was das heißt, oh, selig die Ruhe bei Jesu im Licht. Was das ist, aus dieser Nacht ins Licht zu kommen. Und das ist Gnade. Nicht? Am Simson wird es deutlich, wie es Gnade ist, wie es geschenkt ist, wie es im Glauben geschieht.